Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Japan bewertet die Reaktorkatastrophe von Fukushima jetzt offiziell als Störfall der schlimmsten Kategorie. Die Behörden haben Fukushima auf Stufe 7 eingeordnet, der höchsten der internationalen Skala. Damit steht das Unglück auf einer Stufe mit Tschernobyl. Die internationale Atomenergiebehörde schätzt die Gefahren durch Fukushima aber als geringer ein. In dem japanischen Kraftwerk sei bislang bei weitem nicht so viel Radioaktivität freigesetzt worden.
Bilder aus einer Trümmerwüste. Das AKW Fukushima aus der Luft gedreht von einem ferngesteuerten Mini-Hubschrauber. Die Explosionen im März haben enorme Mengen radioaktiver Partikel freigesetzt. Deshalb setzt Japans Atomsicherheitsbehörde die Gefahrenstufe für Fukushima jetzt herauf. Wir haben seit Mitte März kontinuierlich Daten gesammelt. Auf dieser Grundlage haben wir uns vorläufig für die Stufe 7 entschieden. Die Strahlung in Fukushima beträgt momentan nur ein Zehntel der von Tschernobyl. Tschernobyl, das Gespenst, soll draußen bleiben. Im japanischen Fernsehen der direkte Vergleich, das soll beruhigen, ein zunehmend erschrecktes Publikum. In Tschernobyl sei der gesamte Reaktor explodiert, in Fukushima nur die Außenhülle. Auch habe es in Japan bisher keine Strahlentoten gegeben. Regierungssprecher Edano heute inmitten von Gemüse aus Fukushima. Das öffentliche Tomatenessen ein PR-Termin, auch das soll zeigen, keine Gefahr. Wir entschuldigen uns für die schlimme Lage in Fukushima, aber im Vergleich zu Tschernobyl gibt es bei uns noch keine gesundheitlichen Schäden. Wir werden darauf achten, dass die Menschen sicher bleiben. Ruhe wünscht sich die Regierung, nur die Erde spielt nicht mit. Auch heute kommt es immer wieder zu schweren Beben, auch in Fukushima. Im AKW geht ein Nebengebäude in Flammen auf, das Feuer wird schnell gelöscht. Einer der wenigen Erfolge der mutigen Helfer.
7 für Fukushima. Japans Regierung sieht spät, was ausländische Experten lange ahnten. Das Ganze versehen mit dem Label vorläufig. Soll das heißen, es wird schon nicht so schlimm? Japans Regierung drückt sich vor einer klaren Ansage. Ein bisschen Stufe 7.
Um Atomunfälle einheitlich zu bewerten, wurde nach der Tschernobyl-Katastrophe eine weltweit gültige Norm eingeführt, die internationale Skala für nukleare Ereignisse. Konkrete Maßnahmen wie weitere Evakuierungen sind mit den einzelnen Stufen aber nicht verbunden.
Mit der Einordnung in die höchste Gefahrenkategorie ist es offiziell. Fukushima steht auf einer Stufe mit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 25 Jahren. Eine internationale Bewertungsskala unterteilt nukleare Ereignisse je nach Schwere in 7 Stufen. Bis gestern galt Fukushima als Stufe 5, ernster Unfall. Das bedeutet eine begrenzte Freisetzung von Radioaktivität. Schon hier sind Strahlentote möglich. Stufe 6 ist ein sogenannter schwerer Unfall. Dabei wird eine erhebliche Menge an Radioaktivität freigesetzt. Diese Stufe hat die japanische Regierung gleich übersprungen. Sie sieht Fukushima nun auf Stufe 7. Ein katastrophaler Unfall mit ebensolchen Folgen. Schwerste Freisetzung von Radioaktivität mit massiven Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt in einem großen Umkreis. Bislang war Tschernobyl der einzige Atomunfall dieser Dimension. Mit Fukushima kommt nun eine Katastrophe in einem westlichen Atomkraftwerk hinzu. Atomkraftgegner sehen darin eine Mahnung.
Es ist damit eindeutig, dass man das Ereignis von Tschernobyl nicht irgendeiner alten russischen Technik zuordnen kann, sondern dass die westlichen und modernsten Reaktoren genauso eine Katastrophe auslösen können, an denen ein Land jahrzehntelang leiden wird.
Fukushima strahlt weiter. Wie schlimm es für Mensch und Umwelt wirklich kommt, weiß heute noch niemand.
Die Bundesregierung setzt bei ihrer Energiewende auch auf die umstrittene unterirdische Speicherung von Kohlendioxid. Das Kabinett will morgen einen Gesetzentwurf beschließen. Mit der Technologie soll das klimaschädliche CO2 in Kohlekraftwerken abgetrennt werden, um es dann in unterirdischen ehemaligen Gasspeichern zu lagern. Die Länder konnten eine Klausel durchsetzen. Bei begründeten Bedenken können sie ein CO2-Endlager in ihrem Gebiet verhindern.
Die Pilotanlage Schwarze Pumpe in Brandenburg. Hier testet Vattenfall, wie das klimaschädliche CO2 bei der Kohleverbrennung herausgefiltert werden kann, damit es nicht in die Atmosphäre gelangt. Jahrelang hat der Energiekonzern auf eine gesetzliche Regelung gewartet. Mit dem Gesetz zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid, kurz CCS, gibt die Bundesregierung nun grünes Licht.
Es ist eine Einigung, CCS zu erproben. Aber eine Einigung, die auch das ermöglicht, wo es gewollt wird. aber auch denen Sicherheit gibt, den Ländern, die CCS nicht erproben wollen, es dann auch auszuschließen. Und das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss.
Nach einer erst kürzlich von Greenpeace veröffentlichten Studie kommen 400 Standorte als mögliche CO2-Speicher in Frage, vor allem in Nord- und Ostdeutschland. Dort haben sich Bürgerinitiativen formiert. Die Landesregierungen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben deshalb auf einer Länderklausel bestanden, mit der sie selbst über die Erprobung entscheiden können.
Es geht darum, dass man dem Willen der Bürger Rechnung tragen muss. Und in Schleswig-Holstein, vor allem an der Westküste, da komme ich ja her, sagen die Bürger Nein dazu, unter der Nordsee CCS abzulagern. Das ist auch eine Technologie, die noch nicht erforscht ist. Sie soll erst erforscht werden. Wir wollen dieses Risiko nicht eingehen. Und deswegen sagen wir in Schleswig-Holstein Nein.
Einfach Nein sagen können die Länder allerdings nicht. Sie müssen ein CCS-Erprobungsverbot mit fachlichen Kriterien begründen. So will es der Gesetzentwurf, der nach dem Bundestag auch vom Bundesrat verabschiedet werden muss.
Die Europäische Union erhöht den Druck auf den libyschen Machthaber Gaddafi. Die EU-Außenminister beschlossen in Luxemburg, weitere 26 Unternehmen aus dem Energiesektor mit Sanktionen zu belegen. Nach den Worten von Bundesaußenminister Westerwelle sei damit de facto ein Öl- und Gasembargo verhängt worden. Außerdem ging es um den geplanten EU-Militäreinsatz, mit dem humanitäre Hilfsaktionen unterstützt werden sollen. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Anfrage der Vereinten Nationen.
Fast unbemerkt huschten die Vertreter des libyschen Übergangsrates in das Treffen mit Europas Außenministern. Aber das, was sie eigentlich wollen, das kann Europa nicht bieten. Militärische Unterstützung im Kampf gegen Gaddafi wäre durch kein Mandat gedeckt. Allenfalls zur Absicherung humanitärer Hilfsleistungen würde Europa Soldaten bereitstellen, wenn die UNO das will. Und dann würde auch Deutschland mitmachen.
Wenn OCHA, also die humanitäre Organisation der Vereinten Nationen, einen Bedarf anmeldet und sagt, wir brauchen eine militärische Begleitung, um zum Beispiel auf dem Seewege einen Hafen erreichen zu können, dann werden wir uns dem auch nicht entziehen.
Aber so sehr sich andere in Europa wünschen, dass die Vereinten Nationen um diese militärische Begleitung bitten, bisher blieb jede Anfrage aus, auch wenn Europas Außenbeauftragte Ashton geradezu demonstrativ Europas Bereitschaft bekundet hatte. Die Aufständischen sprechen unterdessen von 10.000 Toten, 20.000 Vermissten und 30.000 Verletzten. Wir wollen mehr Anstrengungen, damit unsere Zivilisten besser gegen die derzeitigen Angriffe geschützt werden. Das war der Auftakt einer ganzen Serie von Treffen zu Libyen, wobei die Diskussionen heute ein wenig wie eine Phantomdebatte wirkten. Die ganze EU will ja nur helfen, wenn die UNO das will, aber die zeigt erkennbar kein Interesse. Wege zu einer politischen Lösung für das Land will morgen in Doha die Libyen-Kontaktgruppe suchen. Und wie wirkungsvoll die NATO ist, das erörtern ihre Außenminister am Donnerstag in Berlin. Da allerdings sieht es nicht so aus, als ob alle rundum zufrieden sind.
Nach dem Ende des monatelangen Machtkampfes wirbt der international anerkannte Präsident der Elfenbeinküste Ouattara für einen Neuanfang. Nach der Festnahme seines Rivalen Gbagbo rief er die Bevölkerung zu Gewaltverzicht und Versöhnung auf. Frankreich will seine Truppen in der ehemaligen Kolonie deutlich reduzieren und Finanzhilfe beim Wiederaufbau leisten. Auch die EU sicherte Unterstützung zu.
Auf diesen Bildern schweigen die Waffen. Ein bisschen Normalität kehrt zurück ins Leben der Ivorer. Doch in anderen Vierteln von Abidjan, die noch von Gbagbo-Anhängern kontrolliert werden, soll es weiter Schießereien geben, berichten Augenzeugen. Das ist die Residenz, in der sich der Ex-Präsident verschanzt hatte. Nach den Angriffen durch französische Truppen und Blauhelmsoldaten ist nicht mehr viel davon übrig. Die Streitkräfte des neuen Präsidenten hatten ein leichtes Spiel. Sie brauchten Gbagbo nur noch festzunehmen. Kurz darauf rief Ouattara in einer Fernsehansprache dazu auf, die Waffen niederzulegen und gemeinsam die Geschichte der Versöhnung zu schreiben. Laurent Gbagbo, seine Frau und seine Mitarbeiter werden sich hier in der Elfenbeinküste vor Gericht verantworten, in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Doch Experten befürchten, dass ein solches Verfahren zu weiteren Unruhen führen könnte und plädieren dafür, Gbagbo an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu überstellen. Überhaupt wird die Aufarbeitung der jüngsten Geschichte sehr problematisch. Nicht nur Gbagbos Milizen sollen Verbrechen begangen haben, auch Ouattaras Truppen stehen im Verdacht, gemordet zu haben. Es wird noch lange dauern, die Elfenbeinküste zu befrieden.
Bei dem Anschlag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk sind mindestens 12 Menschen getötet worden. Am Tag nach dem Attentat in einer U-Bahn-Station waren heute noch viele der mehr als 150 Verletzten in einem kritischen Zustand. Völlig unklar ist, wer hinter dem Bombenanschlag steckt. Die Behörden in dem autoritär regierten Land haben 3 Menschen festgenommen. Angaben zur Identität machten sie bisher nicht.
Trauer am Tag danach. In Minsk herrscht noch immer Entsetzen über den Anschlag. Dass es ein Anschlag war, davon sind die Ermittler überzeugt. Mehr noch, man wisse, dass es kein Selbstmordattentat gewesen sei und man habe eine konkrete Spur. Die Bombe hat einen Mann deponiert, sagt der Geheimdienstchef. Höchstens 27 bis 1,78 groß, mit brauner Jacke und Mütze. Gestern Abend war die Bombe in der größten U-Bahn-Station der Stadt detoniert. Offenbar ferngezündet und mit verheerender Wirkung. Mindestens 12 Menschen kamen ums Leben. Sicherheitskontrollen überall heute und erste Festnahmen. Man habe auch Menschen festgenommen, die Gerüchte verbreitet hätten, sagten die Ermittler. Und die Gerüchte blühen. Weißrussland ist ein abgeschottetes Land, die Opposition ist unterdrückt. Viele Regimegegner sitzen in den Gefängnissen des Geheimdienstes. Möglich, dass hinter dem Anschlag Leute stecken, die verhindern wollen, dass wir demokratisch werden, die uns weiter abschotten wollen. Der Anschlag ist ein guter Vorwand, die Schrauben noch enger anzuziehen, uns noch weiter einzuschüchtern. Präsident Lukaschenko besuchte noch gestern Abend den Tatort, gemeinsam mit seinem kleinen Sohn. Ein Landesvater, der sich sorgt, das sollte wohl die Botschaft sein. Nach Lesart seines Geheimdienstes hatten die Täter vor allem ein Ziel, das Land zu destabilisieren.
Fußball-Bundesligist Hoffenheim trennt sich zum Saisonende von Trainer Marco Pezzaioli. Unter Pezzaiolis Regie hat Hoffenheim in 8 Spielen nur einmal gewonnen. Er war im Januar vom Co-Trainer zum Chefcoach aufgerückt, nachdem Ralf Rangnick den Club verlassen hatte.
Und königlicher Besuch in Berlin. Bundespräsident Wulff hat die niederländische Königin Beatrix empfangen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Kronprinz Willem Alexander und dessen Frau Maxima wird Beatrix bis Freitag durch Deutschland reisen. Am ersten Tag des Staatsbesuches traf die Monarchin auch Bundeskanzlerin Merkel. Nach ihrem Aufenthalt in der deutschen Hauptstadt will die Königin der Niederlande auch Unternehmen, Vereine und kulturelle Einrichtungen in Sachsen und Nordrhein-Westfalen besuchen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. April.
Das Tief über Polen sorgt morgen im Osten Deutschlands für Regenwetter. Die Westhälfte profitiert bereits von einem Hoch über Frankreich, das sich in den nächsten Tagen weiter ausbreitet. Am Alpenrand gibt's Regen- oder Schneefälle, die im Laufe der Nacht langsam nachlassen. In den Nordosten zieht währenddessen neuer Regen, besonders im Westen klart es auf. Morgen fällt zwischen Ostsee und Erzgebirge zum Teil länger anhaltender Regen, oberhalb von etwa 600 Metern auch Schnee. Sonst gibt's bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken nur örtliche Schauer. Morgen schwacher bis mäßiger, in der Nordosthälfte auch frischer Wind mit stürmischen Böen, im Bergland Sturmböen. In der Nacht minus 4 Grad in Oberschwaben und plus 6 Grad an der Nordsee. Am Tag im Erzgebirge frische 4, am Rhein bis 14 Grad. Auch am Donnerstag gibt's im Osten viele Wolken und vor allem in Sachsen Regen. Ansonsten mal Sonne, mal Wolken und nur vereinzelte Schauer. Freitag und Samstag überall deutlich mehr Sonne und es wird auch langsam wieder wärmer. Nachts muss gebietsweise noch mit leichtem Frost gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karin Mioska. Darin streitbarer Energiekurs, wie Tschechien auf seine Atommeiler setzt, und mysteriöse Kämpfer, wie schwer bewaffnete Kommandos Abidjan unter Kontrolle halten.